Wir sind heute dran an 1. Johannes 3, Verse 4 bis 12. Das ist der Abschnitt, der jetzt korrespondiert mit dem dritten Buch Mose. Wir haben gesehen, dass der ganze 1. Johannesbrief so aufgebaut ist, dass, das habe ich eigentlich noch nicht gesagt, inhaltlich zieht sich das durch wie ein Strom. Also es gibt nicht irgendwelche Absätze, wo man ganz klar sagen kann, da, ab da kommt ein ganz neues Thema. Wenn man das vergleicht, zum Beispiel mit dem 1. Korintherbrief, ist das ganz anders. Dort findet man zum Beispiel Kapitel 7, ganz klar abgetrennt, da geht es um das Thema Ehe, Ehelosigkeit und so weiter. Oder Kapitel 12 bis 14 ist auch ganz deutlich ein Block, da geht es um geistliche Gaben. Kapitel 15 in 1. Korinther, auch wieder ganz für sich, das ist das große Kapitel über die Auferstehung. Aber das haben wir so im 1. Johannesbrief nicht. Johannes spricht zu den Gläubigen. Es ist eigentlich wie eine Predigt und sie zieht sich durch alle fünf Kapitel. Aber es gibt eben ein Ordnungsprinzip, und das habe ich jetzt schon mehrmals erwähnt, und das sind die fünf Bücher Mose, die eigentlich die Basis der Bibel bilden. Denn auf den fünf Büchern Mose wurden alle späteren Bücher aufgebaut. Das ganze Alte Testament, dann das Neue Testament. Und es ist so, wir haben gesehen, dass in einer ersten Serie, Kapitel 1,1 bis 2,11, da haben wir fünf Abschnitte, die genau korrespondieren mit den fünf Büchern Mose. Und dann kommt eben eine zweite Serie ab Kapitel 2, Vers 12, auch wieder nach 1., 2. Mose und jetzt ab Kapitel 3, 3. Mose. Und dieses Ordnungsprinzip zieht sich viermal durch den ganzen Brief hindurch. Jetzt kommen wir also zu dem Abschnitt, der mit dem Tempelbuch der Bibel parallel geht. Das dritte Buch Mose ist das Buch der Opfer und der detaillierten Anweisungen über den Tempeldienst, früher in der Stiftshütte, dann im ersten Tempel, im Salomo-Tempel und dann im zweiten Tempel, den man hier sieht, das ist der Tempel zur Zeit von Jesus Christus. Ja, darf ich bitten, Sven, uns vorzulesen, 3, 4 bis 12.
Jeder, der die Sünde tut, tut auch die Gesetzlosigkeit, und die Sünde ist die Gesetzlosigkeit. Und ihr wisst, dass er offenbart worden ist, damit er unsere Sünden wegnehme, und Sünde ist nicht in ihm. Jeder, der in ihm bleibt, sündigt nicht. Jeder, der sündigt, hat ihn nicht gesehen, noch ihn erkannt. Kinder, dass euch niemand verführe. Wer die Gerechtigkeit tut, ist gerecht, wie er gerecht ist. Wer die Sünde tut, ist aus dem Teufel, denn der Teufel sündigt von Anfang an. Hierzu ist der Sohn Gottes offenbart worden, damit er die Werke des Teufels vernichte. Jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde, denn sein Same bleibt in ihm, und er kann nicht sündigen, weil er aus Gott geboren ist. Hieran sind die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels offenbar. Jeder, der nicht Gerechtigkeit tut, ist nicht aus Gott, und wer nicht seinen Bruder liebt. Denn dies ist die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt, dass wir einander lieben sollen, nicht wie Kain aus dem Bösen war und seinen Bruder ermordete, und weshalb ermordete er ihn? Weil seine Werke böse waren, die seines Bruders aber gerecht.
Danke. Wir haben hier einen ganz zentralen Vers in diesem Abschnitt, das ist Vers 5. Da geht es um das Opfer von Jesus Christus. Das ja alle alttestamentlichen Tieropfer erfüllt hat. Lies nochmals Vers 5.
Und ihr wisst, dass er offenbart worden ist, damit er unsere Sünden wegnehme, und Sünde ist nicht in ihm.
Da haben wir einen sehr direkten Bezug zum dritten Buch Mose, denn das zentrale Kapitel im dritten Buch Mose ist nämlich das ist so die Eröffnung, die Opfertiere, nämlich Kapitel 1 bis 7, beschreibt in der Übersicht alle vier verschiedenen Blutopfer, nämlich das Brandopfer, dann das Friedensopfer, jawohl, Schuldopfer, nachher, also Brand, Schuldopfer, dann Sündopfer und Schuldopfer, genau. Und es wird auch noch beschrieben, das unblutige Opfer, das eben eine Darbringung war von einem Mehlopfer, und das weist hin auf das vollkommene Leben des Messias, und die vier blutigen Opfer weisen eben hin auf seinen Opfertod, aber aus vier verschiedenen Blickwinkeln. Und diese vier Opfer, die Jerry vorhin erwähnt hat, die korrespondieren mit den vier Evangelien. In jedem Evangelium hat man einen besonderen Bezug zu einem dieser vier blutigen Opfer. Und nämlich genau in der umgekehrten Reihenfolge, wie wir es jetzt aufgezählt haben. Das Matthäusevangelium steht in Verbindung mit dem Schuldopfer. Das Markus, mit dem Sündopfer. Das Lukasevangelium in Verbindung mit dem Friedensopfer. Und dann das Johannesevangelium behandelt das Brandopfer, das Opfer zur Verherrlichung Gottes. Im Johannesevangelium geht es ganz darum, ganz besonders darum, dass der Herr Jesus durch sein Opfer Gott verherrlicht hat. Ja, und das ist aber eigentlich die Einleitung, das gibt so die Basis im dritten Buch Mose, aber das zentrale Opfer, Opferkapitel ist 3. Mose 16. 3. Mose 16, der Yom Kippur, der das Opfer beschreibt, das einmal im Jahr, im Herbst, eben an Yom Kippur, dargebracht wurde, das Gültigkeit hatte für die Sünde Israels im ganzen vergangenen Jahr. Das sollte also die Sünde Israels, des ganzen Volkes, durch Opfer gesühnt werden. Und da spielt natürlich der Sündenbock eine ganz entscheidende Rolle. Denn der Sündenbock war ein spezielles Sündopfer, mit dem bildlich die Schuld Israels, die Sünde Israels weggenommen werden sollte. Weggetragen werden sollte. Das ist das, was wir hier haben. Und ihr wisst, dass er offenbart worden ist, damit er unsere Sünden wegnehme oder wegtrage. Schauen wir uns das mal an in 3. Mose 16, wo der Sündenbock durch den hohen Priester symbolisch mit der Schuld Israels beladen werden sollte. Darf ich bitten, Sven zu lesen, 3. Mose 16, 21 und 22.
Und Aaron legte seine beiden Hände auf den Kopf des lebenden Bockes und bekenne auf ihn alle Ungerechtigkeiten der Kinder Israel und alle ihre Übertretungen nach allen ihren Sünden. Und er lege sie auf den Kopf des Bockes und schicke ihn durch einen bereitstehenden Mann fort in die Wüste, damit der Bock alle ihre Ungerechtigkeiten auf sich trage in ein ödes Land. Und er schicke den Bock fort in die Wüste.
Ja, und das Wort hier, trage, in Vers 22, damit der Bock alle ihre Ungerechtigkeiten auf sich trage, das ist das hebräische Wort nasa, das heißt aufheben und dann auch wegtragen. Und das Wort hier in 1. Johannes 3, Vers 5, dass er unsere Sünden wegnehme, ist eben im Griechischen das entsprechende Wort für aufnehmen und dann eben wegtragen. Da haben wir also eine ganz direkte Verbindung zu diesem Opfer. Hier sehen wir den zweiten Tempel auf dem Bild in der Übersicht von Osten her. Und da sehen wir die zwei innersten Vorhöfe. Das ist der Vorhof der Frauen. Und der innerste Vorhof rund um das eigentliche Tempel hinaus, das war der Vorhof, wo der Altar war. Und da musste der hohe Priester an Yom Kippur diesen lebendigen Bock, von dem wir gerade gelesen haben, vor sich stellen. Und er musste seine beiden Hände auf den Kopf aufstützen und die Sünde Israels bekennen. aus dem vergangenen Jahr. Und dann war dieses unschuldige Tier schuldbeladen. Und wer schuldbeladen ist, verdient das Gericht Gottes. Und so musste der Sündenbock dann von dem innersten Vorhof her hinausgetragen werden, hier durch das Osttor. Sieht man das? Das Osttor. Und da gingen dann über Treppen runter und durch das Tor Mifkat, das in der Stadtmauer war, das gerade der Ostmauer des Tempels vorgelagert war, da ging er dann hinaus, wurde hinübergeführt zum Ölberg. Und von dort aus jagte man ihn in die dahinterliegende Wüste. Der Ölberg bildet gerade so eine Wetterscheide. Also auf der Westseite ist das Land Israel fruchtbar und auf der Ostseite ist die Wüste. Hier sieht man das Tor noch etwas besser, das Osttor. Da musste er raus. Und jetzt aufgepasst, sieht man diese Türpfosten da aus Stein. Die sind heute noch erhalten, und zwar in diesem Torgebäude, das wir heute nennen das Goldene Tor in Jerusalem. Das stammt aus byzantinischer Zeit, also aus der Zeit des Römischen Reiches, als es christianisiert wurde. Aber innerhalb dieses Torgebäudes sind die zwei originalen Torpfosten noch da. Zwei riesige Monolithen, also ein Stück Stein, 3,5 Meter hoch, der andere 4,5 Meter hoch. Noch erhalten. Das ist das Osttor des Tempels. Und da, ich habe das Bild hier unten vom Kidrontal rauf aufgenommen, es gab da eine Brücke, die runterführte ins Kidrontal und dann den Abhang des Ölbergs wieder hoch. Hier im Luftbild sieht man das noch besser, also da durchs Osttor hinaus, dann Treppe runter. Hier war noch eine vorgelagerte Mauer ursprünglich, die Stadtmauer, durch das Tor Mifkat, das heißt das Tor der Vergeltung. Beide Tore werden übrigens in Nehemia 3 erwähnt. Beim Wiederaufbau der Stadt durch Nehemia werden 10 Tore erwähnt in Nehemia 3, aber eben auch das Osttor und das Tor Mifkat. Da ging also über die Brücke, die da runterführte, hindurch und wieder auf den Ölberg hoch, der Sündenbock, der unschuldig war, aber symbolisch auf seinem Kopf die ganze Sünde auf sich nahm. Und vom Ölberg her, wie gesagt, wurde er dann hinausgejagt in die Wüste, um die Schuld Israels auf Nimmerwiedersehen wegzutragen. Und das haben wir ja gelesen in 3. Mose 16, wenn wir nochmals hinschauen. Vers 22, liest du nochmals.
Damit der Bock alle ihre Ungerechtigkeiten auf sich trage in ein ödes Land und er schicke den Bock fort in die Wüste.
Ja. Und er kam nie mehr zurück. Und so sollte Israel lernen, es gibt einen Weg zurück zu Gott. Es gibt einen Weg, durch den die Sünde vollkommen abgeschafft werden kann. Aber dazu brauchen wir einen Stellvertreter. Einen, der vollkommen ist, sündlos, der an unserer Stelle die Sünde auf sich nimmt. Und genau das sagt 1. Johannes 3, Vers 5. Und ihr wisst, das ist Glaubensgewissheit, nicht wahr? Es gibt Leute, die sagen, wenn man sagt, ich glaube, das heißt, ich bin nicht sicher. Aber das gilt vielleicht für Erinnerungen, wenn jemand fragt, was hatte dieser Mann gestern für ein Kleid getragen? Ich glaube, weil man nicht sicher ist. Aber wenn es geht um Glauben im biblischen Sinn, dann ist das eben Gewissheit. Und darum sagt Johannes hier, wir und ihr wisst, dass er offenbart worden ist, damit er unsere Sünden wegnehme. Und gleich wird hinzugefügt, und Sünde ist nicht in ihm. Also der Sündenbock war der Sündenbock nicht, weil er schlecht war, sondern weil er das Schlechte, das Böse auf sich nahm. Und so musste der Herr Jesus absolut sündlos sein, um die Sünde abschaffen zu können durch sein Opfer. Und wie wurde die Sünde genannt in 3. Mose 16, 22? Mit welchem Namen? Nein, wie die Sünde genannt wird in 16, 22.
Schuld. Ungerechtigkeit.
Ungerechtigkeiten. Steht in deiner Übersetzung Schuld? Ja, das ist egal. Es ist einfach das hebräische Wort Avon. Und das wurde durch die älteste Bibelübersetzung, durch die Septuaginta, die wurde übersetzt im 3. Jahrhundert vor Christus in Alexandria, Ägypten, von jüdischen Schriftgelehrten. Und das war damit die erste Übersetzung des Alten Testaments in eine andere Sprache, die nicht Juden verstehen konnten oder in großem Maß verstehen konnten. Und diese Übersetzung wurde dann auch benutzt von den Schreibern des Neuen Testaments. Oft, wenn sie aus dem hebräischen Alten Testament zitieren, Bibelverse zitieren oder Anspielungen machen, merkt man, dass sie immer wieder, nicht immer, aber immer wieder genau den Wortlaut der Septuaginta benutzten. Und die Septuaginta hat das hier übersetzt mit Ungerechtigkeiten. Das Wort Adikia. Ja, übrigens in Vers 21 haben wir noch mehr Ausdrücke für Sünde, nämlich
Übertretungen.
Jawohl, das wäre das zweite bei mir. Ja, du hast ja die gleiche Übersetzung, nicht wahr?
Ungerechtigkeiten.
Übertretungen, und zweitens Ungerechtigkeiten, danke, und
Sünden.
Ja, Sünden. Drei Ausdrücke. Ungerechtigkeiten, da hast jetzt wahrscheinlich du, Carmine, wieder Schuld. Ja, ist eben das Wort Avon. Und dann eben ein zweites Wort Übertretungen und ein drittes Wort Sünden. Hier hat die Septuaginta drei Ausdrücke verwendet. Nämlich das erste, das sie im nächsten Vers mit Ungerechtigkeit wiedergeben, haben sie da wiedergegeben mit Anomia, das heißt Gesetzlosigkeit. Gesetzlosigkeit, Anomia und dann eben Übertretungen in der Elberfelder. Das zweite, das haben sie übersetzt mit Adikia, Ungerechtigkeiten. Und dann das dritte mit dem normalen Wort für Sünde, Hamartia. Warum sage ich das jetzt mit diesen Namen? Damit wir uns orientieren können. Schauen wir uns mal an, 1. Johannes 3, Vers 4. Da sagt Johannes, liest du nochmals, Sven?
Jeder, der die Sünde tut, tut auch die Gesetzlosigkeit, und die Sünde ist die Gesetzlosigkeit.
Aha, da nimmt er gerade Bezug auf zwei der Ausdrücke hier. Und zwar eben auf das Wort, das erste in der Septuaginta ist Anomia, Gesetzlosigkeit, und das dritte ist hier Hamartia, Sünde. Und hier erklärt Johannes im Neuen Testament, jeder, der die Sünde tut, Hamartia, tut auch die Gesetzlosigkeit. Und da benutzt er das Wort Anomia, das ist das, in der Septuaginta das erste in Vers 21, ja? Bekenne auf ihn alle Ungerechtigkeiten, aber die Septuaginta hat Gesetzlosigkeiten. Und jetzt kommt noch etwas Interessantes dazu. In einem späteren Abschnitt im 1. Johannesbrief, der wieder mit dem 3. Buch Mose korrespondiert, das ist nämlich in 1. Johannes 5, die Verse 16 bis 17. Ein ganz kurzer Abschnitt. Und liest du uns vor, Vers 17.
Jede Ungerechtigkeit ist Sünde, und es gibt Sünde, die nicht zum Tod ist.
Ja, da sagt er, Ungerechtigkeit, Adikia, ist Sünde. Jetzt haben wir alle drei Ausdrücke. Eben, Gesetzlosigkeit, Ungerechtigkeit, Sünde. aus 3. Mose 16, Vers 21. Und jetzt wollen wir diese Ausdrücke noch ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen. Jeder, der die Sünde tut, und das griechische Wort ist hier ein Durativ, die Zeitform, das heißt also etwas Fortgesetztes. Jeder, der fortdauernd Sünde begeht, als ein normaler Prozess, tut auch die Gesetzlosigkeit. Frage, weiß jemand, was die genaue Ursprungsbedeutung ist von Sünde im Neuen Testament? Zielverfehlung. Zielverfehlung. Das stimmt. Und zwar, das Wort sündigen im Griechischen wird zum Beispiel gebraucht in Richter 20, Vers 16 für, ja, schauen wir mal, für das Verfehlen eines Ziels beim Schießen. Da geht es um die Benjaminiter, und zwar um Elite-Soldaten aus dem Stamm Benjamin. Können wir lesen, 20, Vers 16.
Unter all diesem Volk waren 700 auserlesene Männer, die linkshändig waren. Diese alle schleuderten mit dem Stein auf das Haar und verfehlten nicht.
Ja, verfehlten nicht. Und das Wort hier ist im Hebräischen das Wort Chata, das ist das normale Wort für Sündigen. Sündigten nicht. Und das bedeutet also, auch im Hebräischen hat das Wort Sündigen den Sinn von verfehlen. Und das Hauptwort dann dazu, Zielverfehlung. Und im Griechischen ist das genau gleich mit dem Wort. Das heißt also, Sündigen ist das Zielverfehlen. In Kolosser 1, Vers 16 lesen wir, dass der Herr Jesus, der Sohn Gottes, alles erschaffen hat. Er ist der Schöpfer, der die Welt ins Dasein gerufen hat, und zwar nach den Plänen des Vaters. 1. Korinther 8, Vers 6 sagt, alle Dinge kommen von Gott, dem Vater, durch unseren Herrn Jesus Christus. Und dieses durch wird in Kolosser 1, Vers 16 so beschrieben.
Denn durch ihn sind alle Dinge geschaffen worden, die in den Himmeln und die auf der Erde, die Sichtbaren und die Unsichtbaren, es seien Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten, alle Dinge sind durch ihn und für ihn geschaffen.
Also, alle Dinge sind durch ihn geschaffen, das bedeutet, der Herr Jesus war der Ausführende in der Schöpfung. Und wenn es heißt für ihn, dann heißt das, das ganze Universum mit allen Galaxien und die Erde und ihre ganze Fülle von Pflanzen, Tieren und Menschen hat der Sohn Gottes erschaffen, damit schließlich sein Name groß und verherrlicht werde. Das heißt, wenn uns jemand fragen würde, in einem Satz, was ist der Sinn deines Lebens? Wohl uns, wenn wir sagen könnten, der Sinn meines Lebens ist es, zur Ehre von Jesus Christus zu leben. Ja? Und alles, was irgendwie dieses Ziel verfehlt, ist letztlich Sünde. Also, Sünde ist Zielverfehlung. Dass wir nicht eben alles in Gemeinschaft und zur Ehre Gottes tun. Und dann erklärt aber Johannes, Sünde, wenn jemand Sünde tut, dann tut er gleichzeitig eben Gesetzlosigkeit. Und das ist hier das Wort Anomia. Und das bedeutet eben Gesetzlosigkeit oder auch Verachtung von Gesetz und Recht. Und es hat auch den Nebensinn von Frechheit. Also Frechheit, Skrupellosigkeit gegenüber Gott. Dass man einfach über das, was Gott in seinem Wort sagt, völlig locker und eben frech hinweggehen kann. Also es geht, das ist wichtig, damit man nicht denkt, ja gut, Sünde, das ist eigentlich gar nicht so etwas Dramatisches. Es geht einfach darum, dass man da irgendwie ein bisschen das Ziel verfehlt. Nein, all das Böse in unserem Leben ist eben Zielverfehlung. Alles das, was dem Wort Gottes, dem, was Gott in seinem Wort festgelegt hat, als gerecht widerspricht und dagegen geht, das ist Sünde. Und so hilft uns natürlich diese Gleichsetzung hier, um besser das Wesen der Sünde zu erfassen. Und das ist übrigens sehr wesentlich, auch gerade wenn man mit Muslimen spricht. Ein Muslim hat grundsätzlich ein ganz anderes Verständnis von Sünde. Und zwar, weil der Koran lehrt, dass Sünde geschieht gegen sich selber und nicht gegen Allah. Also für einen Muslimen ist Sünde einfach etwas, was ich letztlich gegen mich mache, aber es ist niemals, dass er die Vorstellung hat, er sündigt gegen Gott. Und die Bibel macht gerade klar, das Wichtigste an allem ist zu sehen, dass jede Sünde die Ehre Gottes angreift und verletzt. Und das ist auch der Grund, warum König David in Psalm 51, nachdem er diesen schrecklichen Ehebruch mit Bathseba begangen hatte und diesen indirekten Mord an Uriah, da betet er, gegen dich allein habe ich gesündigt. Und wir fragen uns, wie bitte? Er ist an einer Frau schuldig geworden in schrecklicher Weise und an ihrem Mann. Und jetzt sagt er, gegen Gott allein. Aber damit will er sagen, dass Sünde letztlich ein Angriff ist auf die Herrlichkeit Gottes. Und es ist ja so, dass Gott uns erschaffen hat in seinem Bild. 1. Mose 1, 27. Das heißt also, der Mensch sollte Gottes Gerechtigkeit, Liebe und Weisheit repräsentieren und so zur Ehre Gottes leben. Und das bedeutet konkret, wenn eben ein Wesen, das im Bild Gottes erschaffen ist, und das gilt für uns alle, und die Bibel sagt, das gilt immer noch auch nach dem Sündenfall, müssen wir uns im Klaren sein, wenn ich stehle, dann sage ich damit aus, Gott ist ein Dieb und er nimmt sich, was ihm nicht gehört. Ja, diese Frechheit findet man ja sogar in dem Gleichnis von den Talenten in Matthäus 25. Dieser böse Knecht sagt zu seinem Herrn, und das ist Jesus Christus, ich wusste, dass du nimmst, was dir nicht gehört. Und wenn wir treulos sind gegen jemand anderen, dann sagen wir damit, Gott ist so. Oder wenn wir lügen, dann heißt das eigentlich, Gott ist ein Lügner. Und da merken wir, gegen dich allein habe ich gesündigt. Das macht klar, wie schwer die Sünde ist, weil sie ein Angriff ist auf Gott. Und das ist auffällig in allen Religionen, im Kontrast zum biblischen Glauben, dass es dort nicht eine tiefe Überzeugung gibt von der Schrecklichkeit der Sünde. Aber die Bibel macht uns das klar. Und das ist also wichtig im Zusammenhang mit Zielverfehlung. Aber Johannes macht klar, und das ist nicht einfach irgendwie etwas so gefühlsmäßig, was ist jetzt zur Ehre von Jesus Christus und was nicht. Wenn wir das tun, was die Bibel uns sagt, dann leben wir zu seiner Ehre. Und wenn wir gegen das handeln, was die Bibel sagt, dann begehen wir eben die Gesetzlosigkeit. Und nachdem also so geklärt wird, und das eben im Zusammenhang mit 3. Mose 16, 21, was Sünde ist, wird klargemacht und Jesus Christus ist die Erfüllung von dem Opfer an Yom Kippur, das alle Sünde für immer weggetragen hat. Ja, gehen wir weiter in Vers 6.
Jeder, der in ihm bleibt, sündigt nicht. Jeder, der sündigt, hat ihn nicht gesehen, noch ihn erkannt.
Ja, und das ist jetzt wieder wichtig. Ich habe ja schon mehrmals im Zusammenhang mit dem 1. Johannesbrief erklärt, dass das Griechische, also die Sprache, die im Neuen Testament als Sprache im ursprünglichen Text verwendet worden ist, das Griechische ist sehr reich, was die Verbformen anbetrifft. Man kann im Altgriechischen für ein Verb etwa 450 verschiedene Formen bilden. Und das ist natürlich schon demütigend für solche, die mit Schweizerdeutsch als Muttersprache aufgewachsen sind, denn wir verwenden etwas mehr als 20 Formen. Im Hochdeutsch ist es ein bisschen mehr, so rund 30. Im Französischen auch noch ein bisschen mehr, da sind es etwa 40. Und das andere wird alles gemacht mit Umschreibungen von avoir und être, also haben und sein, wie das auch im Deutschen ist. Aber nur 40 Formen. Und im Lateinischen, da gab es noch 170 Formen. Aber im Altgriechischen, das ist die formenreichste indoeuropäische Sprache, 450 Formen. Und Gott hat genau diese Sprache gewählt, aus einem besonderen Grund. Sanskrit wäre für viele zu schwierig gewesen. Das ist diese älteste indische Sprache, die man noch kennt, die auch zu den indoeuropäischen Sprachen gehört, wie das Griechische, aber dort haben wir vielleicht rund 700 Formen. Aber 450, das geht noch. Und damit kann man eben sehr feine Nuancen ausdrücken. Und so ist es, jedes Wort im Griechischen drückt aus, ob die Handlung gesehen wird als etwas Fortdauerndes, Gewohnheitsmäßiges, oder ob das gesehen wird einfach als Tat für sich, als ein Punkt beschrieben, oder ob das eine Tat ist, die dann zu einem Resultat geführt hat. Und man sieht, die Schreiber im Neuen Testament benutzen diese Möglichkeiten ganz präzise. Also genau am richtigen Ort steht eben die Form ein Punktual, genau am richtigen Ort ein Durativ. Man muss sich ja im Klaren sein, Johannes schrieb Griechisch, aber das war nicht seine Muttersprache. Ich war die Jünger und die Israelis damals im Land, die sprachen Aramäisch oder Hebräisch, meistens beides, und dann als Fremdsprache Griechisch. Aber die benutzen die Sprache perfekt. Und auch die Grammatik, perfekt. Rechtschreibung, perfekt. Aber Johannes war ein Fischer aus Galiläa. Ja? Ja, aber die Bibel sagt, dass die Schreiber inspiriert waren vom Heiligen Geist. Und die haben das richtig präzise ausgedrückt. Und eben hier wird ausgedrückt mit jeder, der in ihm bleibt, Vers 6. Das bedeutet, jeder, der fortdauernd in ihm bleibt, mit ihm in Gemeinschaft bleibt, sündigt nicht. Das ist nicht punktuell, dann wäre das, hätte es den Sinn, begeht keine Sünde, sondern der sündigt nicht am laufenden Band, gewohnheitsmäßig, ja? Sondern, jetzt krass ausgedrückt, ich habe das auch schon gemacht im Zusammenhang mit dem 1. Johannesbrief, also sündigen, durativ, das wäre nach Fahrplan sündigen, und Sünde begehen, das wäre ein Zug um Glück. Ja. Also, jeder, der in ihm bleibt, sündigt nicht fortwährend, als normaler Prozess. Und dann wird auch gesagt, jeder, der sündigt, aber das heißt fortdauernd, als normal, gewohnheitsmäßig, hat ihn nicht gesehen, noch ihn erkannt. Also, jetzt wird klar gemacht, dass eben der Herr Jesus einerseits gekommen ist, um das Problem der Sünde ein für allemal zu lösen. Es abzuschaffen durch sein Opfer. Er hat den großen Yom Kippur vollbracht an Karfreitag und hat an einem Tag alle Schuld vernichtet, weggetan. Wir können dazu vielleicht noch lesen aus Hebräer 9. Auch dort übrigens geht es im Zusammenhang ganz ausgesprochen um den Yom Kippur. Und was sagt uns da in dem Zusammenhang Hebräer 9, Vers 26?
Sonst hätte er oftmals leiden müssen von Grundlegung der Welt an. Jetzt aber ist er einmal in der Vollendung der Zeitalter offenbart worden zur Abschaffung der Sünde durch sein Opfer.
Ja, zur Abschaffung der Sünde durch sein Opfer. Das heißt also, an Karfreitag hat der Jesus jede Sünde aus meinem Leben vollkommen vernichtet, weggetan. Und das Wunderbare für mich ist, ich wurde erst 1958 geboren. Also ich hatte ja damals, als der große Yom Kippur auf Golgatha geschehen ist, hatte ich ja noch gar keine einzige Sünde getan. Und trotzdem hat der Jesus sie vorwegnehmend auf sich genommen. Und welche? Alle von Anfang meiner Existenz bis zur Bekehrung. Jawohl. Aber auch alle Sünden von der Bekehrung bis heute. Und auch alles, was noch in der Zukunft liegt, auch. Das ist ja unglaublich entlastend. Wenn alles bereits abgeschafft worden ist auf Golgatha, wie könnte ich dann noch Angst haben, dass in der Zukunft etwas liegen könnte, das mich wieder von der Liebe Gottes scheidet? Es ist ja alles geregelt. Und das ist natürlich nicht eine Einladung, um dann loszusündigen, sondern dann hasst man Sünde erst recht. Denn für jede Sünde musste der Herr leiden, aber er hat sie abgeschafft. Und so kommt man wirklich zur Ruhe. Wie es in diesem Lied heißt, auf dem Lamm ruht meine Seele, betet voll Bewunderung an. Alle meine Sünden hat sein Blut hinweggetan. In einer weiteren Strophe, da wo Gott mit Wonne ruht, bin auch ich zur Ruhe gebracht. Er hat alles gut getan, gut gemacht. Aber das ist eine Motivation für solche, die diese Erlösung in Anspruch genommen haben im Glauben, dann eben nicht mehr fahrplanmäßig zu sündigen, sondern eben die Gerechtigkeit Gottes umzusetzen. Und das wird dann auch gerade gesagt im nächsten Vers, Vers 7. Liest du nochmals?
Da sprach ich, siehe, ich komme.
Du bist in Hebräer 10 noch. Und ich bin schon in 1. Johannes 3.
Gut, dann lesen wir dort Vers 7. Kinder, dass euch niemand verführe. Wer die Gerechtigkeit tut, ist gerecht, wie er gerecht ist.
Aha. Also, da wird noch etwas gesagt. Wer die Gerechtigkeit tut, und das ist jetzt gemeint, auch in dieser Form, gewohnheitsmäßig. Gewohnheitsmäßig, nach dem lebt, was das Wort Gottes sagt. Und von dem sagt Johannes, der ist gerecht, wie er gerecht ist. Das heißt, das ist jemand, der durch den Glauben die Gerechtigkeit von Christus geschenkt bekommen hat. Können wir aufschlagen, 2. Korinther 5, Vers 21. Da geht es auch gerade wieder um das Thema Jesus Christus, das Sündopfer. 2. Korinther 5, 21.
Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm.
Damit wir Gottes Gerechtigkeit würden. Luther hat hier übersetzt, hat jemand Luther? Damit wir die
Gerechtigkeit Gottes würden.
Nein. Hat niemand eine Luther, in der es heißt, die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, nicht wahr?
Damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt.
Aber es steht, die Gerechtigkeit würden. Ah, gut. Ja, ich hatte so in Erinnerung, dass also wir einfach die Gerechtigkeit bekommen, die vor Gott gilt. Nein, das ist, aber gut, müssen wir noch nachschauen, wie es in der ältesten Luther war. Und das ist eigentlich schon richtig. Weil es heißt nicht nur, dass wir die Gerechtigkeit bekommen, sondern dass wir Gottes Gerechtigkeit würden. Das ist viel mehr. Also dass Gott uns betrachtet in Christus als vollkommen gerecht. Und das ist ein Geschenk, eine Würde. Und diese Würde verpflichtet, wie man auf Französisch sagt, Noblesse oblige. Und auf Deutsch Würde verpflichtet. Ja, also wenn man einen bestimmten Stand hat, muss man entsprechend diesem Stand leben. Ja? Wenn jemand Sohn eines amerikanischen Botschafters ist, dann kann er nicht irgendwie daneben leben, hier in der Schweiz. Sonst haben die Schweizer den Eindruck, also die Amerikaner, die sind wirklich ein sehr komisches Volk. Ja? Manche denken das auch ohnehin. Aber dann ist es nicht die Schuld von dem Botschaftersohn, der eben durch seine Stellung hatte eine Verpflichtung, eben auch in einer guten Weise den amerikanischen Lebensstil vorzuleben und nicht den schlechten. Aber bei uns ist es so, wir sind Gottes Gerechtigkeit und darum sagt Johannes, dass wir diese Gerechtigkeit auch praktisch ausleben müssen. Ja, gehen wir weiter in Vers 8 von 1. Johannes 3.
Wer die Sünde tut, ist aus dem Teufel, denn der Teufel sündigt von Anfang an. Hierzu ist der Sohn Gottes geoffenbart worden, damit er die Werke des Teufels vernichte.
Jawohl. Also, hier erinnert nun Johannes an den Ursprung der Sünde. Ich war im dritten Buch Mose, wird sehr viel über Sünde gesprochen. Ich weiß nicht, hat jemand mal ausgezählt, wie oft im dritten Buch Mose über Sünde gesprochen wird? Das ist sehr auffällig, nämlich das Wort sündigen kommt 34 Mal vor, das Wort Sünde, also für die, die sich mit den hebräischen Wörtern orientieren wollen, sündigen, chata, 34 Mal, Sünde, chatat, 82 Mal. Das gibt also zusammen schon mal 116 Mal, nur schon diese zwei Wörter. Ständig wird über Sünde gesprochen, aber es wird da gar nicht mehr erklärt, was Sünde ist, woher Sünde kommt im dritten Buch Mose. Wo kann man das finden? Da muss man natürlich zurückdenken ans erste Buch Mose. Denn das ist eigentlich das Buch, auf dem die alle weiteren Bücher Mose aufbauen. Und ich habe schon gesagt, auf den fünf Büchern Mose baut der ganze Rest der Bibel auf. Das dritte Buch Mose spricht also über Sünde, aber in 1. Mose wird uns der Ursprung der Sünde erklärt. Und da wird uns der Sündenfall vorgestellt des Menschen in 1. Mose 3. Aber da war schon ein gefallenes Wesen, nämlich Satan, die Schlange. Und man stellt sich die Frage, ja, also am 6. Schöpfungstag wird Adam und Eva, die ersten Menschen, werden erschaffen. Und bis zum Sündenfall ist es noch nicht zu einer Schwangerschaft gekommen. Obwohl Gott ja am 6. Schöpfungstag gesagt hat, als er das Ehepaar segnete, seid fruchtbar und mehret euch. Und das gibt schon mal so einen sehr groben Hinweis, dass man also nicht denken muss, da sind in der Zwischenzeit 50 Jahre vergangen. Ja? Nein, die erste Schwangerschaft findet dann erst statt nach dem Sündenfall, mit Kain. Und als der Mensch zu Fall kam, da war also schon Satan da, der zu Fall gekommen war vorher. Und nun fragt man sich, aber wo? Ja, also es bleibt nur noch 1. Mose 3, da ist ist eben alles erschaffen, wie das Kapitel 1 und 2 beschreibt. Da wird ja die Schöpfung, das Sechstagewerk beschrieben. Ja, wo ist der Satan gefallen? Und Johannes sagt uns, seit wann sündigt ihr? Von Anfang an. Ja, wo ist der Anfang? Ja, so beginnt ja das erste Buch Mose. Ja? Ja, genau, 1. Mose 1,1. Liest du gerade vor, Sven? Ja, ist
gut. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Und die Erde war wüst und leer, und Finsternis war über der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte über den Wassern.
Danke. Ja, da haben wir im Anfang schuf Gott den Himmel, das ist das Universum, den Weltraum, und die Erde, den Planeten. Aber wo jetzt im folgenden Sechstagewerk findet man den Fall Satans? Nun, Johannes sagt, er sündigt von Anfang an. Und es ist so, in Hiob 38, Vers 7 wird gesagt, als Gott den Eckstein legte bei der Erschaffung des Planeten Erde, diejenigen, die sich erinnern an die Hiob-Serie, die wir vor einiger Zeit durchgenommen haben, dort haben wir gesehen, der Eckstein ist eigentlich das Zentrum der Erde, dieser feste Kern aus Eisen und Nickel. Und alle weiteren Schichten sind nach ihm gebaut, so wie beim Eckstein alle weiteren Bausteine nach dem Eckstein ausgerichtet sind. Ja, und dort heißt es, als Gott den Eckstein legte, da haben alle Söhne Gottes, die Engel, gejubelt. Aber einer wollte sein wie Gott. Und das wird uns eben verraten in Jesaja 14, ab Vers 12 und in Hesekiel 28, auch ab Vers 12. Kann man sich gut merken. Wir brauchen ja Eselsbrücken, um Dinge gut zu merken. Also Jesaja 14, 12, Hesekiel 28, das Doppelte von 14, 12. Ja, wieder eine Eselsbrücke. Und in Jesaja 14 wird übrigens der König von Babel beschrieben. Und plötzlich, ohne Übergang, geht der Prophet von dem König von Babel über auf Satan und sagt, wie bist du vom Himmel gefallen, Sohn der Morgenröte? Und sagt, zur Erde gefällt. Und es ist eben so, dieser König von Babel, der dort beschrieben ist, wird beschrieben als ein Mensch, der besessen war von Satan. Besessenheit bedeutet, dass ein Mensch mit einem bösen Geist identifiziert wird. Also dadurch entsteht dann, kann man sagen, ja, eine Verschiebung des Ich. Ja? Und da wird also gesagt, dass der Satan, dieser Geist, der den König von Babel beherrschte, dass der eben sein wollte wie Gott. Und dann zur Erde gestürzt wurde. Können wir das aufschlagen? Jesaja 14, Vers 12. Und bis wir das offen haben, erkläre ich gleich noch, in Hesekiel 28, dort geht es um den Fürsten von Tyrus. In den Versen 1 bis 11. Und dann ab Vers 12 wird gesprochen über den König von Tyrus. Und dieser König wird beschrieben als ein Cherub. Aber Cherubim, das sind Engel. Also der König von Tyrus, das ist ein Engelfürst und dann von ihm wird gesagt, er wurde vollkommen geschaffen, aber hat dann gesündigt. Und da ist es genau gleich, der Fürst von Tyrus, also die Nummer 1 des tyrischen Königreiches, damals zur Zeit von Hesekiel, war auch ein besessener Mensch, von Satan besessen. Und darum haben wir auch da diese Identifikation. Ja, also Jesaja 14, haben wir es offen? Vers 12, darf ich bitten?
Wie bist du vom Himmel gefallen, du Glanzstern, Sohn der Morgenröte, zur Erde gefällt, Überwältiger der Nationen. Und du sprachst in deinem Herzen, zum Himmel will ich hinaufsteigen, hoch über die Sterne Gottes meinen Thron erheben und mich niedersetzen auf den Versammlungsberg im äußersten Norden. Ich will hinauffahren auf Wolkenhöhen, mich gleich machen dem Höchsten.
Und noch Vers 15.
Doch in den Scheol wirst du hinabgestürzt, in die tiefste Grube.
Danke. Also, es wird von ihm gesagt, dass er eben zur Erde gefällt wurde. Vers 12. Und jetzt ist die Frage, was ist denn da in 1. Mose 1, Vers 2 geschehen? Liest du 1. Mose 1?
Ward wüst und leer.
Ja, 1. Mose 1, Vers 2 vor.
Und die Erde ward wüst und leer, und Finsternis war über der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte über den Wassern.
Und Vers 3.
Und Gott sprach, es werde Licht.
Und es wurde Licht. Ja, also, jetzt ist die Frage, wird hier die Erde im Ursprungszustand beschrieben, wenn es heißt, und die Erde wüst und leer? Ja, genau. Also jetzt geht es um die, genau, du willst antönen, man könnte übersetzen und die Erde war wüst und leer oder die Erde wurde wüst und leer. Nun, im Hebräischen steht einfach das Wort Haita. Und das kommt von dem Verb Haya, das im Althebräischen bedeutet sein oder werden. Zwei Möglichkeiten. Das ist übrigens für Israelis nicht so einfach. Ich war, in Israel ist es ja so, in den Gemeinden, da liest man das Alte Testament im hebräischen Grundtext. Man benutzt keine Übersetzung. Ja? Also jeder hat den Grundtext da. Also ein Hebräisch, das mehrere tausend Jahre älter ist, als das Hebräisch, das man heute spricht in Israel. Und glücklicherweise kommen eben eigentlich alle oder praktisch alle Wörter aus dem Alten Testament kommen auch in der modernen Sprache vor. Und das Problem ist aber, dass manche Wörter haben die Bedeutung geändert. Und das macht es für Israelis gefährlich. Also wenn Sie einfach so lesen, zum Beispiel 1. Samuel 16, David, der da spielt auf seiner Kinnor. Und Kinnor ist heute die Violine. Aber im Althebräischen war das eben ein Saiteninstrument, das man da auf der Brust so hielt und mit der anderen Hand zupfte. Ja, und da muss man halt lernen, im Althebräischen Kinnor bedeutet das, im modernen Hebräischen das. Und vielleicht viele denken, Israelis, die lesen die Bibel so locker vom Hocker, verstehen alles, aber das ist nicht so. Aber die meisten erzählen das auch gar nicht, dass sie zu Hause dann zum Beispiel die King James Version nehmen und dann vergleichen, um all das, was sie nicht so gut verstehen, zu klären. Ja, aber es ist eben so, auch wenn ich in Israel gepredigt habe, in den Gemeinden, dann habe ich so oft einen Grundtext vorgelesen und darüber gesprochen, mal keine Übersetzung. Aber das Schwierige ist dann, man muss gewisse Begriffe erklären. Und zum Beispiel habe ich mal über 3. Mose 23, über das Laubhüttenfest gesprochen in Jerusalem, und dann steht dort, man muss beim Feststrauß unter anderem nehmen Frucht von schönen Bäumen. Frucht von schönen Bäumen, so steht's. Und da musste ich erklären, aber im modernen Hebräischen meint das eben eine Art Zitrone, Zitronenbaum. Ja, also muss man alles so erklären. Und jetzt ist ganz neu eine Bibel herausgekommen von der israelischen Bibelgesellschaft. Das heißt Sefer Habritot, also das Buch der Bündnisse, alter Bund, neuer Bund. Und mit Hinzufügung von Biurim, also Kommentaren, und Parallelstellen. Und jetzt ist es so, man hat also da den hebräischen Text da oben, und dann hat man da Kommentare. Aber das sind nur ganz kurze Kommentare, wo schwierige Wörter erklärt werden. Auf modern Hebräisch. Und jetzt hier zum Beispiel, und die Erde war ist man dann da, Vers 2, und da wird darauf hingewiesen, dass eben Haida im Althebräischen auch kann bedeuten werden. Aha. Also das ist jetzt für einen Israel nicht einfach klar, aber da muss man eben mehr können. Man muss eigentlich zwei Sprachen lernen, Althebräisch und Neuhebräisch. Und dann wird eben klar, man kann mit Fug und Recht übersetzen und die Erde war wüst und leer oder die Erde wurde wüst und leer. Und wenn wir wurde übersetzen, dann ist klar, dann ist da etwas geschehen. Aber jetzt müssen wir noch mehr sehen, wüst und leer. Das ist ja sprichwörtlich bekannt im Deutschen. Tohu wa bohu. Das brauchen wir im Deutschen, um zu sagen, ja, jetzt hätte ich fast gesagt, eine Bombe hat geplatzt im Zimmer. Also ein Durcheinander. Aber Tohu wa bohu hat eigentlich im Althebräischen nicht die Bedeutung von Durcheinander, aber es ist eben schrecklich anzusehen. Und zwar kommt dieser Ausdruck genauso vor in Jeremia 4, 23. In einem ganz anderen Zusammenhang. Es geht darum, dass der Prophet das Gericht Gottes durch die Babylonier über das Land Israel beschreibt, wegen Israels Sünde. Und dass durch diesen Krieg in der Folge das ganze Land, also auch die Ökologie, verwüstet werden soll. Und was sagt er da in Jeremia 4, Vers 23?
Ich schaue die Erde an und sehe, sie ist wüst und leer, und zum Himmel und sein Licht ist nicht da.
Noch Vers 24.
Ich schaue die Berge an und sehe, sie beben und alle Hügel schwanken.
Ja, und vielleicht noch Vers 25, damit man wirklich sieht, oder 25 und 26, es geht um die Ökologie, die ich Tiere schaue, und die Natur.
Ich schaue und sehe, kein Mensch ist da und alle Vögel des Himmels sind geflohen. Ich schaue und sehe, der Karmel ist eine Wüste und alle seine Städte sind niedergerissen vor dem Herrn, vor der Glut seines Zorns.
Ha, also Tohu wa bohu beschreibt nicht einen Urzustand, sondern beschreibt einen verwüsteten Zustand. Das Land, das ökologisch verwüstet wird, wird da beschrieben. Und wenn man das im Original liest, ich schaue dir die Erde an und sehe Tohu wa bohu, dann ist das so wie in der Musik. Nicht wahr? Musik muss man hören. Zuerst, wenn man eine Beethoven-Sonate hört, zum Beispiel die Pathetik, da wird das Thema vorgestellt. Und dann kommt die Durchführung und man merkt, wie dieses Thema immer wieder aufgenommen wird und abgewandelt wird. Und dann kommt schließlich die Reprise und das klingt wieder genau wie am Anfang. Und vielleicht in einer anderen Tonart. Aber dann merkt man, ah, das ist es wieder, das Thema. Und so ist es hier, Tohu wa bohu in 1. Mose 1, Vers 2. Und jetzt hier plötzlich Tohu wa bohu. Und das muss eben so eine Verknüpfung geben, wie man beim aktiven Musikhören Verknüpfungen macht. Ah, wüst und leer. Und so wurde offensichtlich durch den Fall des Satans, der ja auf die Erde geworfen wurde, wurde die Erde verwüstet. Und die Erde wurde wüst und leer. Und zweitens, und Finsternis war über der Tiefe. Finsternis ist gerade das Kennzeichen von Satan. Gott ist Licht und keine Finsternis wohnt in ihm. 1. Johannes 1, Vers 5. Und Satan hat Nein gesagt zu dem Licht Gottes. Und das ist Finsternis, die Abwesenheit von Licht. Ja.
Also das heißt, dass es zwei Erden gegeben hat.
Das heißt,
dass vor dem Fall Satans gab es eine Erde, die gut war schon, und dann wurde sie verwüstet und dann gab es eine zweite.
Also du fragst, ob es zwei Erden gab, eine, die zuerst gut war, Vers 1, und dann eine, die verwüstet war, Vers 2. Ich würde es so sagen, nicht zwei Erden, sondern es gibt eine Erde, die in Vers 1 von Gott eben vollkommen geschaffen wird und dann wird sie verwüstet durch den Fall und In den weiteren Versen wird sie zubereitet als Wohnung für den Menschen. Und jetzt schlagen wir mal auf, Jesaja 45. Ja, Jesaja 45, Vers 18. Ganz langsam und sorgfältig lesen, damit man gut folgen kann. Es ist so dicht.
Denn so spricht der Herr, der die Himmel geschaffen, er ist Gott, der die Erde gebildet und sie gemacht hat, er hat sie bereitet, nicht als eine Öde hat er sie geschaffen, um bewohnt zu werden hat er sie gebildet. Ich bin der Herr und sonst ist keiner.
Danke. Also, hier haben wir wieder solche thematischen Aufnahmen aus 1. Mose. Ja? Ich war im ersten Vers heißt es, im Anfang schuf Bara, Gott Elohim, den Himmel Shamayim. Gerade die drei Wörter. Schauen wir hier, denn so spricht der Herr, der die Himmel, Shamayim, geschaffen, Bara, er ist Gott, Elohim, der die Erde Eretz. Das ist auch aus 1. Mose 1,1. Also wir haben genau diese Wörter aufgenommen aus 1. Mose 1,1. Himmel, geschaffen, Gott, Erde. Und dann wird erklärt, und sie gemacht hat, er hat sie bereitet, nicht als eine Öde. Und das ist das Wort Bohu. Bohu. Tohu. Verzeihung, ja, Tohu. Nicht als eine Öde. Tohu. Hat er sie geschaffen. Bara. Ha. Er sagt sie genau. Also, dieses Erschaffen in Vers 1 bedeutet nicht, dass Gott sie als Tohu geschaffen hat. Aber es wird dann erklärt, um bewohnt zu werden, hat er sie gebildet. Wie ein Töpfer, der da aus dem Ton dann etwas Schönes formt, eben die Erde zubereitet als Wohnort für den Menschen. Und da geht das schön auf. Und übrigens, der Ausdruck, haben wir gesehen, Finsternis passt zu Satan. Dann der Kontrast, dass eben Gott dann Licht in die Finsternis leuchten lässt. Weiter heißt es eben, die Erde war wüst und leer, so verwüstet wie Jeremia 4,23. Und dann heißt es, Finsternis war über der Tiefe. Und Tehom heißt die aufgewühlte, schäumende Ozeantiefe. Spricht von Unruhe. Und in der Bibel wird immer wieder das aufgewühlte Meer als ein Bild der aufgewühlten Nationen unter der Herrschaft Satans beschrieben, zum Beispiel Jesaja 17, 12 bis 13. Und dann heißt es weiter, und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und dieses Wort schweben kommt nicht oft vor in der Bibel, dreimal. Aber es kommt in 5. Mose 32 gerade wieder vor, wo es heißt von einem Adler, der schützend über dem Nest seiner Jungen schwebt. Das gleiche Wort. Ha. Der Geist Gottes ist quasi schützend über dem Wasser, um weiteres Verderben zu verhindern. Und Gott bereitet die Erde zu für den Menschen. Und damit ist 1. Johannes bestätigt. Der Teufel sündigt von Anfang. Und hier haben wir, im Anfang schuf Gott und der Teufel sündigt von Anfang. Es passt einfach schön aufeinander. Aber jetzt ganz wichtig. Im 19. Jahrhundert wollten einige Bibelgelehrte unter dem Eindruck von Darwins Evolutionslehre irgendwie diese neue Idee von Millionen von Jahren in der Geologie mit der Bibel versöhnen. Und das war grundsätzlich falsch. Man hätte sehen müssen, dass diese ganze Idee, wie das aufkam mit den Millionen von Jahren, 1830 besonders durch Charles Lyell, der die Geologie völlig revolutioniert hatte durch seine widergöttlichen Ideen. Er hasste die Idee einer Sintflut. Und dann auch die Ideen von Charles Darwin, die kamen aus einem rebellischen Herzen. Nämlich Charles Darwin hat zuerst seine Lieblingstochter Anne verloren. Und in der Folge wurde er ganz verbittert gegen Gott. Und da gingen einige Jahre und dann hat er sein erstes Evolutionsbuch geschrieben. Und man hätte sehen müssen, woher kommen diese Gedanken? Was sind die Ursprünge? Und da müssen wir keinen Kompromiss machen. Und da haben eben manche versucht, ja, man könnte doch sich überlegen, die Erde wurde wüst und leer und das sind dann Millionen von Jahren vergangen, nicht wahr? Und später hat dann Gott das so geordnet und eben auch den Menschen geschaffen. Und da haben wir die Millionen von Jahren untergebracht. Das geht gar nicht. Denn die Bibel macht klar, dass in 2. Mose 20, in den 10 Geboten, dass Israel 6 Tage arbeiten soll und am 7. Tag ruhen, denn der Herr hat in 6 Tagen Himmel und Erde gemacht und danach geruht. Also die Schöpfungswoche ist die direkte Analogie zur Arbeitswoche. Und nicht so ein bisschen Anfang und dann ein paar Millionen Jahren und dann, nein, Himmel und Erde, das nehmen wir Bezug auf Vers 1, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde, in 6 Tagen. Das heißt also nichts anderes, dass am ersten Tag, da hat Gott begonnen zu schaffen, kam es in der Engelwelt zu diesem Fall und Gott hat dann gleich geantwortet mit, und es werde Licht. Und es war Licht. Und am zweiten Tag die Atmosphäre, am dritten Tag die Aufhaltung des Festlandes und so weiter und so fort. Also es geht gar nicht um die Idee von einem Kompromiss mit der Evolutionslehre und den langen Zeiträumen, die dort gefordert werden, aus Zufallsüberlegungen heraus. Man braucht Millionen von Jahren, weil man denkt, wenn Affen an einer Schreibmaschine so tippen, ja, wie lange geht es, bis da ein Gedicht entsteht? Also in einem Tag nicht. Und da hat man sich gesagt, ja gut, die Wahrscheinlichkeit ist in Ewigkeit 1. Aber Ewigkeit haben wir nicht zur Verfügung. Dann sagen wir Millionen von Jahren und dann wird die Wahrscheinlichkeit höher. Und darum brauchte man diese Millionen von Jahren, weil man Gott nicht haben wollte. Und das geht gar nicht. Die Bibel lehrt klar, das sind 6 Tage gewesen. Aber sie macht klar, der Teufel sündigt von Anfang. Und das wird uns da in 1. Johannes 3 vorgestellt. Und dann wird noch dazu gesagt, und da möchte ich noch mit Vers 8 dann abschließen.
Wer die Sünde tut, ist aus dem Teufel, denn der Teufel sündigt von Anfang an. Hierzu ist der Sohn Gottes offenbart worden, damit er die Werke des Teufels vernichte.
Jawohl. Und da sehen wir, der Jesus ist gekommen zur Abschaffung der Sünde durch sein Opfer. Und sein Werk geht aber weit über das Bild des Yom Kippurs hinaus. Denn an Yom Kippur wurde gewissermaßen symbolisch die Sünde zugedeckt. Als Hinweis, einmal wird der Erlöser kommen und die Sünde dann wirklich hinwegtun. Aber durch den Yom Kippur wurden die Werke des Teufels nicht vernichtet. Aber das Werk des Herrn Jesus am Kreuz ist so vollkommen, dass er da gleichzeitig die Macht Satans vollständig gebrochen und vernichtet hat. An dieser Stelle fahren wir dann nächstes Mal weiter und bleiben also im dritten Buch Mose und werden dann noch weitere Parallelen sehen. Und ja, dann werden wir bestimmt da ziemlich schnell vorwärts kommen, weil wir jetzt so vieles als Grundlage gelegt haben. Und dann werden wir auch weitergehen können. Verse 13 bis 18 sind dann parallel zu dem vierten Buch Mose und die Verse 19 bis 24 parallel zum fünften Buch Mose. Und vielleicht kann man schon mal selber die Parallelen versuchen herauszufinden. Und dann tragen wir zusammen. Es muss ja nicht alles immer serviert werden. Es braucht auch Hausaufgaben.